Ihr Lieben, so fange ich ja immer an, ne? Ihr Lieben, ich habe euch nämlich so lieb. Und ich komme gerade aus der ökumenischen Bibelwoche und will deshalb in meiner Predigt heute ein bisschen was zur Einheit der Christen sagen und zur Gemeinde Gottes. Es war nämlich wirklich schön. Jeder Abend war besonders, jeder Abend war anders, jeder Abend war lebendig und hatte Tiefgang. Und bei der ökumenischen Bibelwoche begegnen wir uns einfach von Mensch zu Mensch. Das ist nicht immer nur die Leiter, die da mal zusammenkommen, sondern wirklich alle aus den Gemeinden können miteinander über die Bibel sprechen, über den Text, wie sie ihn verstehen. Und ja, es ist einfach super bereichernd, das mit anderen zusammen zu machen. Ich bin jedes Mal begeistert. Und dieses Mal haben wir nicht den von der großen Ökumene vorgeschlagenen Text genommen. Ich weiß gar nicht, was der gewesen wäre. Wir haben gedacht, da die Bibelwoche an den Weltgebetstag heranreichte, nehmen wir den Text, der für den Weltgebetstag vorgesehen war, und bereiten den schon 3 Tage lang vor und waren dann beim Weltgebetstag schon gut eingestimmt in den Text, in das Gleichnis vom großen Festmahl. Ich lese es euch jetzt nicht nochmal vor, ihr kennt es alles. Es steht bei Lukas im 14. Kapitel und da geht es darum, dass der Hausherr eben ein großes Fest gibt und die geladenen Gäste alle aus guten Gründen absagen. Ich habe mir gerade Ochsen gekauft, ich habe gerade Land gekauft, ich habe gerade geheiratet, können alle nicht zum Fest kommen. Und dann sagt der Hausherr, dann lade die Lahmen und Blinden, die Krüppel und die Armen ein und schickt seinen Knecht aus, diese Menschen einzuladen. Und der Knecht macht es und sagt, das Haus ist aber immer noch nicht voll. Und dann sagt der Hausherr, gut, dann hol die Menschen von den Hecken und den Zäunen, auf dass mein Haus voll werde. Der Weltgebetstag am Freitag wurde von Frauen aus Slowenien vorbereitet. Und die Umsetzung in der Franz-von-Assisi-Kirche hat mich sehr berührt. Da wurden verschiedene Frauen aus Slowenien vorgestellt, zum Beispiel Marietta, die als Christin in Slowenien in der Zeit des Kommunismus nur Bürgerin zweiter Klasse war. Sie bekam deshalb kein Stipendium für ein Studium und konnte sich keine Ausbildung leisten. Also hat sie im Ausland als Gastarbeiterin ihren Lebensunterhalt verdient und uns daran erinnert, Mitgefühl zu haben mit denjenigen, die ihre zerstörte Heimat verlassen müssen, auf der Suche nach Frieden und einem besseren Leben. Marietta geht es inzwischen besser. Sie ist verheiratet und hat 2 Kinder und arbeitet jetzt als Wissenschaftlerin, findet es aber immer noch schwer, Familie und Beruf zu vereinen, weil sie immer noch die Doppelbelastung hat. Dann wurde Maria vorgestellt, die schon 80 ist und auf dem Land lebt mit ihrem Sohn und seiner Familie. Da der Sohn und dessen Frau arbeitslos sind, leben sie alle von Marias kleiner Rente. Sie haben ein kleines Stück Land, auf dem sie Lebensmittel für den Eigenbedarf erzeugen können. Marias alte Nachbarin lebt allein, weil die Kinder in der Stadt Arbeit suchen. Wir haben von Emma gehört, einer 40-jährigen Mutter von 2 Kindern, die seit ihrer Kindheit stark von Alkoholmissbrauch in der Familie betroffen ist. Emas Eltern tranken beide, der Vater wurde oft gewalttätig. Emma schwor sich, dass ihre Kinder nie so leiden sollten wie sie. Deshalb trinkt sie überhaupt keinen Alkohol. Aber als Emas Mann arbeitslos wurde, fing er an zu trinken und wird sowohl Ema als auch den Kindern gegenüber oft gewalttätig. Noch will er keine Hilfe für seine Krankheit annehmen. Und dann gibt es da Natascha, eine 46-jährige verheiratete Frau mit 2 Kindern, die einer ethnischen Minderheit angehört, den Roma. Ihr geht es relativ gut, aber viele Roma sind von extremer Armut und von Ausgrenzung betroffen. Für alle diese Frauen und ihre Familien haben wir gebetet. Was für mich besonders berührend war, war eine Geste, die dann dort im Gottesdienst ausgeführt wurde. Der Altartisch war gedeckt, so schön wie unserer mindestens. Und da gab es Köstlichkeiten aus Slowenien auf dem Altartisch, Trauben, Brote, Kuchen und andere Leckereien. Und 2 Frauen traten zum Altar und nahmen einen Teller und legten ihn sehr bestimmt auf den Tisch und sagten, Es ist noch Platz. Ja, es gibt noch Platz für Marietta und alle Menschen, die in fremden Ländern leben und arbeiten müssen, weil ihre Heimat für sie unbewohnbar geworden ist. Dann kam der nächste Teller und wurde gedeckt mit den Worten: Es gibt noch Platz. Ja, es ist noch ein Platz da für Maria und alle anderen Leute, die arm sind oder einsam oder beides. Und der nächste Teller kam auf den Tisch mit den Worten: Es ist noch Platz. Ja, es gibt noch Platz für Ema und alle anderen, die von Suchtkrankheiten in irgendeiner Form beeinträchtigt sind. Und wieder kam ein Teller auf den Altartisch mit den Worten: Es ist noch Platz. Ja, es gibt einen Platz für Natascha und für alle, die einer Minderheit angehören und deshalb ausgegrenzt werden. Es gibt Platz für alle, die von starker Armut betroffen sind. Und es gab weitere Teller, denn es gab weitere Plätze, zum Beispiel für Menschen, die in Zwangsprostitution gefangen sind. Und am Ende gab es auch noch einen Platz für dich und für mich. Mir ist diese Geste sehr nahe gegangen. Wie gut ist unser Gott, dass an seinem Tisch jeder Platz findet. Wie wunderbar, dass niemand zu arm, zu schwach oder zu anders ist, als dass er nicht am Tisch des Herrn sitzen dürfte. Sind wir auch so eine Gemeinde? Wer hat bei uns am Tisch noch Platz? Besonders zum Beispiel nächsten Sonntag, wenn wir wieder Brunch-Gottesdienst feiern. Wen lädst du ein, Platz zu nehmen am Tisch des Herrn? Jesus sagt in dem Gleichnis in Lukas 14, wir sollen nicht nur unsere Freunde oder Familien zu unseren Festmahlen einladen, sondern auch und besonders die, die sich nicht bei uns revanchieren können, weil sie uns nicht wieder zurück einladen können. Beim himmlischen Vater sind alle willkommen. Wolfhard Pannenberg schreibt in seinen Thesen zur Theologie der Kirche, dass die Kirche Jesu Christi eine Vorwegdarstellung der im Reiche Gottes vollendeten Gesellschaft ist. Ja, die Kirche von Jesus ist eine Vorwegdarstellung der im Reiche Gottes vollendeten Gesellschaft. Die Gemeinde ist der Quellcode für das Reich Gottes. Wir sind das, aber auch jede andere Gemeinde. Martin Bühlmann und Markus Hausner schreiben in ihrem Buch Wertvoll, dass die Kirche als die Gemeinschaft derer, die Jesus Christus als Herrn bekennen, das Volk der Gottesherrschaft ist, durch das Gott in besonderer Weise in der Welt wirken will. Nicht die Vineyard, nicht die Ansgar, nicht die FEG, nicht die Lutheraner oder die Katholiken, sondern die ganze Gemeinschaft derer, die Jesus als Herrn bekennen, ist das Volk der Gottesherrschaft. Ich habe schon letzte Woche die vielleicht kühne These vertreten, dass eine Kirche, die keine Alternative zur bestehenden Gesellschaft ist, keine Daseinsberechtigung hat. Ist da was dran? Wenn die Kirche nicht eine Alternative zur Welt ist, wozu ist sie dann da? Die Gemeinde Gottes muss eine Alternativgesellschaft sein zur Welt, zu den gesellschaftlichen Verhältnissen. Denn wenn Kirche oder Gemeinde nichts Besseres oder anderes anzubieten hat, als das, was alle anderen auch machen, dann wird sie nicht gebraucht. Mit Jesus ist das Reich Gottes ganz nah herbeigekommen. Es ist noch nicht vollendet, aber da hat es angefangen und ist über die Jahre durch die Kirche weitergegangen. Auch das kam am Weltgebetstag zum Ausdruck, dass das Reich nah herbeigekommen, aber noch nicht ganz da ist. Wir haben ein Lied als eine Art Kehrvers immer wieder gesungen, in dem es hieß: Wir sind noch nicht im Festsaal angelangt, aber wir sind eingeladen. Wir sehen schon die Lichter und hören die Musik. Immer wieder bricht das Reich Gottes durch, wenn Menschen Gott wirklich lieben und einander wirklich lieben. Jesus sagt in Johannes 13, 35: Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und im 1. Petrus 3, Vers 8 steht: Und noch etwas möchte ich euch sagen, und das gilt für alle. Haltet einmütig zusammen, nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander als Geschwister. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Wir Jünger von Jesus sind heilig, abgesondert für Gott. Wir gehören nicht mehr zur Welt. Wir sollen an dem, wie wir miteinander umgehen, erkennen lassen, wie Gott sich das Miteinander der Menschen in seinem Reich vorstellt. Aber weil das Reich Gottes noch nicht vollendet ist, können wir noch kein perfektes Abbild sein von dem, was kommen wird. Wir sind nach wie vor unvollkommen, jede Gemeinde, jeder Mensch. Aber wir können uns durch Gott verändern lassen, wir können Gott durch uns wirken lassen, indem wir uns ihm immer wieder zur Verfügung stellen. Martin und Markus schreiben, das Reich Gottes beginnt und endet nicht mit einer einzelnen Gruppierung, Bewegung oder Kirche. Wir wissen uns hineingestellt in die Wolke der Zeugen. Jeder Aufbruch ist eine Erneuerung dessen, was bereits da ist. Es ist der Strom Gottes durch die Zeit, der seine Absichten durch die Kirche in dieser Welt verfolgt. Deshalb sollten wir das Erbe und die Tradition der verfassten und der freien Kirchen respektieren, die Einheit suchen und von anderen Gliedern des Leibes Christi zu lernen versuchen. Unser Denken und Sprechen über andere Glieder der Kirche sollte von Respekt und Wertschätzung bestimmt sein. In den Seligpreisungen sagt Jesus, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Er, der eingeborene Sohn Gottes, hat Frieden gestiftet zwischen Gott und den Menschen. Er hat alle mit einbezogen, die Blinden, die Tauben, die Lahmen, die Kranken, die Besessenen, die Gottlosen, Zöllner und Prostituierte, Gebildete und Ungebildete. Jesus hat verbunden, mit hineingenommen, nicht getrennt oder verstoßen. Wenn wir Jesus Nachfolger sind, dann wollen wir auf das gucken, was uns mit allen Christen, ja mit allen Menschen verbindet. Wir wollen Wege ebnen, Brückenbauer sein, Menschen hineinnehmen in das Reich Gottes, das immer wieder durchbricht, wenn wir uns untereinander lieben, so wie Jesus uns geliebt hat. Oder immer noch liebt. Das ist das Herzensanliegen von Jesus. Fest miteinander verbunden, enge Gemeinschaft, dann wird das für die Welt sichtbar, dass Gott uns liebt und dass Jesus sein geliebter Sohn ist. Wie stehst du dazu? Bist du mit deinen Geschwistern, deiner Gemeindeleitung oder gar mit Christen aus anderen Gemeinden fest in der Liebe zu Jesus verbunden? Siehst du Jesus in den Geschwistern? Siehst du Liebe, Hoffnung, ein Stück des Reiches Gottes? Oder guckst du nur auf das Versagen, auf das noch nicht, auf das Fehlbare, Ungeheiligte? Dann lade ich dich ein, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Nimm den Blickwinkel Gottes ein und sieh, was für wunderbare Menschen er geschaffen hat, wie viel Potenzial in jedem Einzelnen steckt, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Liebe ist eine Entscheidung. Ich kann mich dafür entscheiden, alle meine Geschwister zu lieben, so wie Gott sie liebt. Dann wird jeglicher Klatsch und Tratsch bei mir aufhören und nicht weitergehen. Dann bete ich für meine Geschwister, arbeite mit ihnen zusammen und mache ihnen Mut, anstatt sie zu kritisieren. Andererseits höre ich meinen Geschwistern auch zu, lasse mich von ihnen ermutigen und auch mal korrigieren, wenn es nötig ist. Wer darf in dein Leben sprechen? Wer gibt dir guten Rat? Bist du bereit, dich immer wieder von Gott verändern zu lassen, zu dem oder zu der hin, den oder die Gott schon jetzt in dir sieht? Wie gut wird es uns gehen, wenn wir an dem Platz sind, an dem Gott uns haben will, wenn wir endlich das tun, wozu wir begabt, bestimmt und berufen sind? Dann fühlt sich nichts mehr wie Arbeit an, dann tun wir alles, was wir tun, beflügelt vom Heiligen Geist. Ich wünsche mir, dass wir uns alle weiter und noch stärker danach ausstrecken, dahin zu kommen. Jede und jeder Einzelne, aber auch als ganze Gemeinde. Auch unsere Vineyard hat ihren eigenen Platz, ihre eigene Berufung und Bestimmung und auch ihre eigene Aufgabe hier in der Bergedorfer Kirchenlandschaft. Es gehört zu unseren Vineyard-Werten, dass wir dem ganzen Leib Christi dienen. In der Ökumenischen Bibelwoche und in der Evangelischen Allianz wird das unter anderem sichtbar. Ich lade euch ein, eure Geschwister in den anderen Gemeinden kennenzulernen. Unter anderem im Basiskurs Geistliche Begleitung habe ich so viele wertvolle geistliche Praktiken von den katholischen Geschwistern gelernt, wie zum Beispiel das Gebet der liebevollen Aufmerksamkeit. Ihr werdet von dieser Praktik und anderen geistlichen Praktiken wieder in der Gebets- und Fastenwoche profitieren. Am 5. Mai ist ökumenischer Gottesdienst. Auch den lege ich euch schon jetzt ans Herz. Nicht, weil ich meine, dass ihr unbedingt noch einen Termin braucht, sondern weil es gut tut. Ich freue mich so, dass ich am Freitag am Weltgebetstag teilgenommen habe, weil es so beglückend war. Und ich war wirklich drauf und dran, nicht hinzugehen. Ich musste mich echt durchringen, weil ich ja schon 3 Abende hinter mir hatte und dachte, oh, muss ich jetzt da noch hin? Und dann war ich so froh. Und es war gar nicht anstrengend, sondern es war einfach schön. Und ich wünsche uns allen viele solcher beglückenden Momente mit Geschwistern aus der Gemeinde, aus anderen Gemeinden oder aus der ganzen Welt. Besonders bei Tischgemeinschaften ist so etwas möglich. Darum freue ich mich auch schon auf unseren Brunch-Gottesdienst am nächsten Sonntag, wo wir uns wieder über Persönliches und Geistliches miteinander austauschen können. Amen.